Wenn das, was uns heilig ist, zusammenbricht, Gemeinde, Beziehungen, sogar unser eigenes inneres Leben, stellt sich die Frage, ob Gott uns vielleicht endgültig verworfen hat. Die Psalmen 77 bis 83 sind in eine solche Zeit der Verwüstung hineingesprochen, Tempel und Stadt liegen in Trümmern, das Volk ist zerstreut, Gottes Gegenwart scheint verschwunden. Gerade in diese Dunkelheit hinein zeichnet Gott einen Weg der Wiederherstellung, der nicht bei unseren Anstrengungen beginnt, sondern bei einem klaren Blick auf seinen Weg, seine Treue und die erhöhte Stellung Christi. Gottes verborgener Weg, sichtbar im Heiligtum. Wenn der Psalmbeter in Psalm 77 seine Klage ausbreitet, wirkt Gott für einen Moment wie ein Gegenüber, das schweigt und sich entzogen hat. Fragen reißen sich los, wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Die Erfahrung ist schmerzhaft ehrlich, Gebete scheinen ins Leere zu gehen, frühere Zusagen Gottes verblassen im Schatten der Gegenwart, und die Seele zieht den bitteren Schluss, vielleicht hat sich Gott geändert, vielleicht ist seine Gnade aufgebraucht. Hier rührt die Schrift an eine tiefe, oft verschämte Not des Glaubens, den Verdacht, am Ende doch verlassen zu sein. Der Psalmbeter benennt diesen Verdacht als seinen Schmerz, nicht als Gottes Wirklichkeit, da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Er entdeckt, die Dunkelheit liegt nicht in Gott, sondern im eigenen Blick. Gottes Weg ist im Meer verborgen, seine Pfade in großen Wassern, und seine Fußstapfen sind für die Menschen nicht erkennbar, doch in seinem Heiligtum wird sein Weg offenbar. Der Gedanke ist ähnlich wie in Psalm 73, wo der Psalmist, irritiert durch das Wohlergehen der Gottlosen und das Leiden der suchenden Heiligen, sagte, als ich nachdachte, um dies zu verstehen, war es eine Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes hineinging, dann merkte ich auf ihr Ende. Im Heiligtum hatte der Psalmist einen klaren Blick auf die Lage. Geistlich gesprochen ist für uns heute Gottes Heiligtum unser Geist und die Gemeinde. Aus diesem Wendepunkt entsteht ein stiller innerer Entschluss, weg vom Kreisen um die eigenen Fragen, hin zum Erinnern an Gottes Handeln. Ich will gedenken der Taten Jahs, ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken, ich will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten will ich sinnen. Die Vergangenheit wird nicht verklärt, sondern als Zeugnis gelesen, Gott hat sein Volk aus Ägypten geführt, durch Meer und Wüste getragen, in ausweglosen Situationen einen Weg eröffnet. Damit verlagert sich der Fokus von der Unberechenbarkeit der Umstände auf die Beständigkeit Gottes. Doch dieser neue Blick entsteht nicht im theoretischen Grübeln, sondern im Heiligtum. Dort heißt es, Gott. Dein Weg ist im Heiligtum, wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Der Weg Gottes im Meer bleibt für das natürliche Auge verborgen, wie Spuren, die im Wasser verlaufen. Aber im Heiligtum, in der Atmosphäre seiner Gegenwart, tritt eine verborgene Linie hervor. Gottes Weg ist nicht chaotisch, er ist heilig, zielgerichtet und von Gnade umgeben. Für uns heute ist dieses Heiligtum nicht zuerst ein geografischer Ort, sondern der erneuerte Geist, in dem der dreieine Gott wohnt, und das konkrete, erfahrbare Gemeindeleben, in dem Christus als Hauptraum hat. Wer nur auf die äußeren Wellen seiner Geschichte schaut, wird in Gottes Führung oft nur Bruchstücke sehen, unerklärliche Umwege, schmerzhafte Verluste, scheinbare Rückschläge. Im inneren Gebet, im stillen Ausrichten auf den Herrn und besonders in der gemeinsamen Anbetung und dem Austausch der Heiligen beginnt sich dasselbe Geschehen zu ordnen. Prüfungen werden rückblickend zu Türen, Umwege zu Umleitungen in ein tieferes Kennen Gottes. So wächst eine nüchterne, aber tröstliche Gewissheit, Gottes Weg mit seinem Volk ist nicht der Weg des Abbruchs, sondern der Weg einer verborgenen, manchmal durch das Meer gehenden Wiederherstellung. Darin liegt leise Ermutigung, die Zeiten, in denen Gottes Fußstapfen unsichtbar scheinen, sind nicht der Beweis seines Fortgangs, sondern Einladung, sein Heiligtum zu suchen. Wer sich nicht in Bitterkeit verschließt, sondern seine Fragen in Gottes Gegenwart trägt, wird früher oder später das gleiche Bekenntnis lernen wie der Psalmbeter. Gott hat sich nicht geändert, seine Gnade ist nicht versiegt, und sein Weg ist auch dann zuverlässig, wenn er im Moment tief unter der Oberfläche unseres Verstehens verläuft. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten will ich sinnen. Gott! Dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Wenn äußere Orientierungspunkte zerbrechen und Gottes Weg unverständlich wird, ist der Ort der Klärung nicht zuerst die Analyse der Umstände, sondern das Eintreten ins Heiligtum, in den eigenen Geist, in dem der Herr wohnt, und in das Leben der Gemeinde, in dem Christus sichtbar geehrt wird. Dort lernt der Glaube, die Geschichte nicht mehr von der Dunkelheit der Gegenwart her zu deuten, sondern vom Licht der Treue Gottes, die schon durch viele Meere geführt hat. So entsteht stille Hoffnung, auch dieser Abschnitt meines Weges gehört zu einer größeren, von Gott getragenen Linie der Wiederherstellung. Menschliches Versagen und Gottes treue Wiederherstellung. Psalm 78 blickt ohne Beschönigung auf die Geschichte des Volkes Gottes zurück. Nicht als Chronik nationaler Erfolge, sondern als Gedächtnis der Untreue. Gott hatte Israel aus dem Haus der Knechtschaft geführt, es genährt, beschützt, mit seinem Wort unterwiesen, und doch durchziehen Unglaube, Mohn und Götzendienst die Erzählung. Das Ergebnis fasst der Psalm in ernsten Worten zusammen: Er gab die Wohnung zu Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen wohnte. Das, was Zeichen der Nähe Gottes gewesen war, wird zum Gerichtspunkt. Die Herrlichkeit, die einst mitten unter seinem Volk ruhte, scheint zu weichen, und das Heilige wird den Feinden preisgegeben. Hier wird deutlich, Gottes Gnade macht das Böse nicht harmlos. Sie nimmt die Geschichte seines Volkes ernst, mitsamt den zerstörerischen Folgen des Ungehorsams. Die Verse 59 bis 64 schildern Israels Versagen und seine Folgen: Gott verabscheute Israel zutiefst, verließ die Stiftshütte in Silo, gab seine Lade in die Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Widersachers und überlieferte sein Volk dem Schwert. Die Bücher 1. Samuel und die Erinnerung des Psalms greifen ineinander. Dort heißt es: Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Die Lade des Bundes, Zeichen der Gegenwart Gottes, wird von den Philistern erbeutet. Nach außen wirkt es, als hätten die Feinde gesiegt, als sei die Herrlichkeit Gottes verloren. Psalm 78 entfaltet diese Tragik: Gott verließ die Stiftshütte in Silo, er gab seine Lade in die Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Widersachers und überlieferte sein Volk dem Schwert. Der Psalm wahrt die Spannung, es sind die Feinde, die zerstören, und doch ist es Gott selbst, der überliefert. Die Verwüstung der heiligen Dinge ist zugleich Gericht über ein verstocktes Herz und schmerzvoller Ausdruck seiner Heiligkeit. Aber an diesem Punkt bleibt die Geschichte nicht stehen. Inmitten des Gerichts zeichnet sich eine neue Bewegung Gottes ab. Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der nüchtern wird vom Wein, und er schlug seine Bedränger zurück, ewige Schande bereitete er ihnen. Sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat, er baute sein Heiligtum wie Höhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Die Bilder sind kraftvoll, Gott erhebt sich wie ein Krieger, der wieder ganz bei Bewusstsein ist, er begrenzt den Spielraum der Feinde, und er beginnt neu, an einem anderen Ort, mit einer neuen Betonung. Silo ist verworfen, aber Zion wird erwählt. Der Ort der Gegenwart Gottes verschiebt sich, nicht weil Gott launisch wäre, sondern weil seine Heiligkeit und Treue einen Weg der Wiederherstellung bahnen, der durch das Gericht hindurchgeht. In der Erwählung Zions und in der Berufung Davids erscheint die Gnade in neuer Gestalt. Der Psalm sagt: Gott erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe, um sein Volk Jakob zu weiden und Israel, sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens. Auf der anderen Seite der Verwüstung stellt Gott einen Hirtenkönig auf, der sein Volk nicht ausnutzt, sondern trägt. In dieser Figur des David schimmert der größere Sohn Davids auf, Christus, der wahre Hirte und König. In ihm zeigt sich, dass Gottes Antwort auf menschliches Versagen nicht eine distanzierte Abkehr ist, sondern ein tieferer, kostbarer Neubeginn. Wo Schuld und Trümmer offensichtlich sind, bereitet Gott seinen Wunddurchbruch vor, nicht auf der Grundlage menschlicher Leistung, sondern auf der Grundlage seines eigenen Bundes und der Treue seines Herzens. Er gab die Wohnung zu Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen wohnte. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Die Geschichte von Silo und Zion, vom Wegnehmen der Lade und vom Neubau des Heiligtums, lädt dazu ein, die eigenen Bruchstellen nicht als Widerruf der Gnade, sondern als Wegmarken göttlicher Erziehung zu sehen. Gottes Treue zeigt sich darin, dass er die heiligen Dinge nicht den Mustern unserer Untreue überlässt, sondern sie durch Gericht hindurch reinigt und neu ordnet. Daraus wächst stille Zuversicht, wo Gott alte Formen zerbrechen lässt, bereitet er nicht unsere Verwerfung, sondern eine klarere, tiefere Gegenwart Christi vor, in der sein Volk wieder unter einem Hirten nach seinem Herzen gesammelt wird. Der Weg der Wiederherstellung, Christus erhöhen. Die Psalmen 79 und 80 zeichnen eine Szene radikaler Zerstörung. Gott. Nationen sind in dein Erbteil gekommen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Was Gottes Eigentum ist, scheint der Willkür der Völker ausgeliefert, der Ort seiner Gegenwart ist entweiht, die Stadt seines Namens liegt in Schutt und Asche. In dieser Lage drängt sich fast zwangsläufig der Ruf nach äußerer Wiederherstellung auf, nach befestigten Mauern, nach Ruhe vor den Feinden, nach sichtbarer Ordnung. Doch Psalm 80 lenkt den Blick an einen anderen Punkt. Die eigentliche Hoffnung des Weinstocks Israel liegt nicht in besserer Umgebung, sondern in einer Person, die Gott selbst erhöht. Der Weg der Wiederherstellung besteht darin, Christus zu erhöhen. Immer wenn das Volk Gottes Christus erhöht, kommt es zu Wiederherstellung und Erweckung. Erweckung in unserer Mitte können wir nur dann haben, wenn wir Christus erhöhen, ihm den Vorrang geben und ihm in allem den ersten Platz einräumen. Der Psalm spricht von dem Weinstock, den Gott aus Ägypten gebracht, eingepflanzt und großgezogen hat, und klagt dann, dass seine Mauern eingerissen sind und jeder, der des Weges kommt, ihn abliest. In diese Klage hinein ertönt ein Bittruf, der tiefer reicht als das Verlangen nach politischen Veränderungen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen, so werden wir nicht von dir abweichen, beliebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen. Der Weg der Wiederherstellung führt nach diesem Psalm über den Mann deiner Rechten, eine prophetische Andeutung auf Christus, der als der wahre Menschensohn erhöht wurde und zur Rechten Gottes sitzt. Der Psalm hält eine einfache, aber weitreichende Linie fest: Wenn Gott diesen Menschensohn stärkt und erhöht, erwacht sein Volk zu neuem Leben und zu treuer Anrufung seines Namens. Im Licht des Neuen Testaments tritt diese Andeutung klar hervor: Christus ist gekreuzigt, auferstanden und zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Gottes Weg der Wiederherstellung ist nicht zuerst die Verbesserung der Umstände, sondern die Erhöhung seines Sohnes. Wo Christus den ersten Platz erhält, in der persönlichen Lebensführung, im Verborgenen des Herzens, in Beziehungen und im Gemeindeleben, entsteht geistliche Erneuerung. Das äußert sich nicht immer spektakulär. Oft beginnt es darin, dass ein Herz neu zum Herrn ausgerichtet wird, dass verborgenes Unrecht ans Licht kommt und vergeben wird, dass das Miteinander der Gläubigen nicht mehr von eigener Wichtigkeit, sondern von der Anerkennung der Hoheit Christi bestimmt ist. Der erhöhte Christus wird nicht nur bekannt, sondern praktisch geehrt. Die folgenden Psalmen spannen die Perspektive noch weiter. In Psalm 81 wird der Gott Jakobs als Stärke seines Volkes gepriesen, jubelt Gott zu unserer Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs. In Psalm 82 erscheint Gott als der, der die Erde richtet, in Psalm 83 als der, der sich als alleiniger Höchster unter allen Völkern erweisen wird. Damit wird deutlich, die Erhöhung des Christus ist nicht nur ein innerliches, individuelles Trostmotiv, sondern der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Die Pläne der Feinde, die gegen Gottes Volk nicht nur politische, sondern geistliche Kriege führen, laufen letztlich auf dieses Ziel zu, dass sichtbar wird, wer in Wahrheit herrscht. Wiederherstellung ist darum mehr als die Reparatur eines beschädigten religiösen Lebens, sie ist Teil einer viel größeren Bewegung Gottes, durch die Christus als Erbe aller Nationen offenbar wird. Ein Psalm von Asaf. Gott. Nationen sind in dein Erbteil gekommen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. So werden wir nicht von dir abweichen. Beliebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen. Wahre Erneuerung erwächst nicht aus dem verzweifelten Versuch, alle sichtbaren Schäden zu beheben, sondern aus der einfachen, aber tiefgreifenden Bewegung, Christus als den von Gott erhöhten Menschensohn anzuerkennen. Wo er den ersten Platz erhält, verwandelt sich das Rufen nach äußerer Veränderung in ein Leben aus seiner Gegenwart. So können selbst die schmerzhaften Trümmerzeiten zu Schwellen eines neuen Anfangs werden, an dem Gottes Volk nicht zu alten Zuständen zurückkehrt, sondern in eine intensivere, durch Leiden geläuterte Beziehung zu seinem erhöhten Herrn hineinwächst. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.